Hallo liebe Leute, hier ist Costa von der Band Sonderschule und ihr hört krachfink.de Podcast, ein wunderbarer Podcast, den ich jedem nur ans Herz legen kann.
'99 gegründet. Das ist echt eine verdammt lange Zeit. Ich würde sagen, ich bin fast von Anfang an als Hörerin dabei, yes, und als Fan, kann man sagen. Ja. Was ist denn deine erste Erinnerung an die Sonderschule?
Denke mal Silvester bei Mirko, unserem Gitarristen. War eine Silvesterparty damals und da haben wir zum ersten Mal gesescht und betrunken Musik gemacht und in der Nacht ist auch die Idee zu einer Band Sonderschule entstanden. Wir wussten noch nicht, dass es Sonderschule heißen wird, aber das ist so die erste Erinnerung, dass wir da nachts einfach Freestyle ein bisschen Musik gemacht haben zusammen und am nächsten Tag die Idee geboren war, lass uns doch mal im Proberaum treffen und das mal ein bisschen öfter machen.
Aber ihr habt nicht gedacht, dass wir noch 20 Jahre später hier sitzen und über die Band reden, oder?
Niemals, nein.
Damals nicht, ne?
Pläne haben wir selten gemacht, sondern immer eher im Moment genossen, was uns gerade Spaß macht und das dann einfach weitergemacht.
Also abgesehen davon, dass ihr das jetzt natürlich deutlich professioneller macht als in dieser Nacht, über die du jetzt eben gesprochen hast. Was hat sich denn über die Jahre geändert oder was würdest du sagen, ist die wesentliche Entwicklung, die ihr als Band gemacht habt?
Hauptsächlich wird es die Beherrschung der Instrumente sein oder auch der Anspruch an mich selbst, dass ich mittlerweile Texte nicht nur freestyle, sondern mir wirklich auch einen Moment Zeit nehme, noch einmal drüber nachzudenken und zu schauen, welches Thema möchte ich denn jetzt bearbeiten. Aber ich glaube, viel mehr anders gehen wir gar nicht ran. Die Sachen kommen immer noch aus dem Bauch, sind meist Momente, die festgehalten werden und konserviert werden auf CDs. Mhm. Ich glaube ja schon, die Technik, wie gesagt, ist besser geworden. Ne, die Jungs wissen, wie sie ihre Instrumente benutzen nach über 20 Jahren jetzt. Mhm. Ja, der Ursprungsgedanke bleibt aber immer noch der Spaß bei der Sache, auch beim Entstehen der Sachen. Es geht ja da eher um Gefühle und das ist ja keine Mathematik, die wir da betreiben.
Was ist denn gleich geblieben? Also gibt es Dinge, die ihr vielleicht, ich sage jetzt mal, noch genauso dilettantisch macht wie am Anfang, weil ihr das einfach nicht besser oder anders könnt?
Das Verhalten der Bandmitglieder. Das haben wir uns erarbeitet, dass wir uns quasi nicht wie im Berufsleben irgendwann vielleicht anpassen müssen und uns an Regeln halten müssen, sondern das ist bei uns gleich geblieben, dass wir uns die Freiheit nehmen, so zu sein, wie wir sind. Das jederzeit und das auch ein gutes Gefühl ist.
Es fing alles mit so einer spaßigen Idee an und es wurde dann immer ernsthafter. Ich sage jetzt extra nicht ernster, sondern ernsthafter. Und für mich persönlich hat es jetzt so einen kleinen Dreh gegeben. Und zwar war das bei dem Album Schön kaputt und bei diesem Song Bist du glücklich. Das war das erste Mal. Also es gab schon Die Pommesbude oder so. Das waren auch Songs, die mich begeistert und irgendwie berührt haben. Aber bei dem Song war es auf einmal auf eine ganz andere Art. Es hat mich wirklich traurig gemacht und so ein bisschen sentimental. Und ich finde, dass wenige Bands es mit so einem Selbstverständnis hinbekommen, so wie ihr. Ist das irgendwie etwas, das wirklich organisch passiert ist? Oder gab es da auch Diskussionen, dass man sagte, der eine Teil der Band möchte vielleicht eher bei dem Spaßigen bleiben und gar nicht über diese Themen singen? Oder ist euch das wirklich einfach so passiert mit dem Älterwerden?
Ich glaube ja, dass es eine ganz normale Entwicklung durchs Alter ist, die da geschehen ist über die Zeit. Ja, dass man auch vielleicht gelernt hat über viele Alben, dass ein Witz funktioniert ganz gut. Kann man auch auf ein, zwei Touren machen, den Witz. Und dann ist er aber auch erzählt und die Lieder fallen hinten über. Mhm. Ja, der andere Part, da ich mir halt, wie gesagt, beim Schreiben wirklich irgendwann viel Gedanken gemacht habe oder auch mal geschaut habe, was möchte ich überhaupt an Themen bearbeiten, dass das einfach weiter gefächert wurde und sich nicht nur mehr auf Party und auf Spaßthemen begrenzt hat, sondern einfach das Leben mir auch andere Facetten gezeigt hat, die ich dann in Songs verarbeitet habe. Gerade bei Bist du glücklich ist ein Song, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und der einfach in ja in ein paar Minuten wirklich geschrieben war. Der kam so raus und da merkt man immer, das sind die ehrlichsten und auch nachhaltigsten Songs, die meist geschrieben werden, wenn die einfach von der Idee einfach so aufpuffen. Ich weiß nicht, wie man es genau beschreibt, die einfach da sind. So. Und das war bei dem Song halt auf jeden Fall gegeben.
Also für mich ist jetzt emotional, die ersten, ich glaube, sind die ersten, ja, die ersten, bis zu merkst du nicht, die ersten Songs auf dem neuen Album Unbesiegbar sind für mich von der Atmosphäre her ähnlich wie Bist du glücklich. Also es ist schon so ein Wechselbad aus. Auf der einen Seite ist es ein totales Partyalbum, aber eben noch so eine gewisse Tiefgründigkeit dabei. Das habt ihr wirklich sehr, sehr schön kombiniert. Aufgenommen habt ihr das mit Vincent Sorg. Erzähl mal bitte, warum ihr euch für ihn entschieden habt, weil er ja noch mal so eine Extrasparte bedient.
Es war im Endeffekt eine Entscheidung, die wir gefällt haben, nachdem wir jetzt die letzten 4 Alben im selben Team produziert haben, mit demselben Produzententeam und uns einfach mal, wie man so schön sagt, ein bisschen weiterentwickeln wollten, um zu schauen, was gibt's noch für Möglichkeiten und auch mal eine andere Art und Weise wieder finden, sich mit Musik auseinanderzusetzen und die Musik auf Albumlänge zu komponieren und da vielleicht mal einen anderen Dirigenten mit ins Boot holt. Und da war Vincent, da ich seine Arbeit sehr schätze und auch schon in meiner Jugend zum Beispiel H-Blocks rauf und runter gehört habe und immer gedacht habe, Mann, das knallt wie Sau. Das war auch schon Vincent damals und der hat ja eine wirklich lange Historie. Daher stand das immer schon auf dem Zettel, dass man natürlich gerne mal die Möglichkeit hätte, mit ihm ein Album zu produzieren, was ja gar nicht so leicht ist, weil er ein sehr beschäftigter Mann ist und sehr wenig Zeit hat für jetzt neue Projekte. Ja, da habe ich mich mit ihm getroffen, mit ihm unterhalten und glücklicherweise hat es sofort gefunkt, sage ich mal. Und wir haben uns darauf geeinigt, das dann das nächste Album zusammen zu machen. Und das war für uns auf jeden Fall ein neuer Haken auf unserer Wunschliste im Leben, dass man das einmal gemacht hat.
Damit seid ihr manchen Bands schon in mindestens 2 Punkten voraus. Das heißt, ihr lasst Meinungen von außen zu und ihr seht einen Produzenten nicht nur als denjenigen, der da irgendwas aufnimmt, sondern ihr seid euch auch bewusst, dass die etwas an eurer Band schleifen und verändern können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Darum geht's ja beim Produzenten. Aufnehmen können wir es mittlerweile alles selbst. Ja. Wir haben alle selber ein Studio. Jeder hat einen Computer mittlerweile zu Hause und mit ein paar Euro kann man sich gute Soundkarten leisten und dann kann man eigentlich alles selber aufnehmen. Mhm. Aber gerade beim Produzenten ist sehr wichtig, finde ich, dass er eine Vision von der Band hat und die Band auch mit sanften Schritten und mit nützlichen Tipps dorthin leitet. Vor allen Dingen ganz wichtig ist, dass Songs gewählt werden, wo immer schon etwas da ist, ein Grundstein. Gerade bei Vince ist es so. Wir hören Demos und wenn in dem Song nicht ein Teil ist, der schon genau so ist, wie er ihn gerne hätte oder wo er was fühlt, fällt er eh durch. Und von diesem Teil oder von diesen Teilen dann die Essenz des Songs rauszufiltern mit allen zusammen und die Band eher zu fragen, ja, ich bin nicht hier, um eure Musik zu machen, sondern ich bin nur da, um zu zeigen, an der Stelle ist noch was man besser machen könnte und so weiter. Mhm. War eine sehr angenehme Arbeit und er hat da wirklich das große Talent, die Puzzlestücke einer Band so zusammenzusetzen, dass es ein komplettes Bild ergibt und hat echt eine krasse Vision, die er da probiert umzusetzen und wo er uns hinleiten möchte.
Der Titel Unbesiegbar, das ist ein ziemlich starker Titel. War der Titel das Ausgangsmotto? Also hat der Titel quasi den Tenor der Songs bestimmt oder habt ihr alles, was ihr hattet, unter diesem Wort Unbesiegbar dann zusammengefasst?
Also der Song war relativ früh in der Albumentstehungsphase da, war einer der ersten Hälfte, die fertig war quasi, auch von den Demos her. Da hat mir das aber schon vom Titel her so gut gefallen und ich wusste, dass ich unbedingt ein sehr positives Album schreiben möchte. Vor allen Dingen durch die Entwicklung der letzten 2 Jahre wollte ich unbedingt ein positives Album schreiben, was allen Kraft gibt und positive Energie. Somit war für uns der Titel Unbesiegbar eigentlich prädestiniert dafür, bevor wir jetzt noch uns einen Monat Gedanken machen, wie nennen wir das Album. Wir haben ja den Namen schon und haben uns dann einfach entschieden, wo wir auch wussten, dass es zum 20-jährigen Jubiläum jetzt erst erscheint, dass man das einfach wunderbar als Titel des Albums nehmen kann.
Ihr habt wahrscheinlich noch nie so lange an einem Album gearbeitet wie an dem jetzt, oder?
Zwangsläufig, genau. Wir wären wahrscheinlich früher fertig gewesen, aber durch die Zeit, die wir hatten und auch durch die Zeit, wo wir gar nicht ins Studio gehen konnten, was auch über ein halbes oder dreiviertel Jahr war, hat es insgesamt auf jeden Fall am längsten gedauert, ja.
Würdest du sagen, es war hilfreich? Also würdet ihr euch vielleicht beim nächsten Mal grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit nehmen oder denkst du, da habt ihr vielleicht an manchen Stellen zu viel rumgefeilt?
Glaube, es wird oder würde nächstes Mal nicht so lange dauern. Aber wenn es die Zeit braucht, da wir nicht genug gute Songs haben, werden wir uns die Zeit nehmen. Aber generell ist es so, dass ich viele Songs schreibe und dass eigentlich kreativ selten nur Stillstand existiert, dass man immer genug Demos hat, worauf man dann zurückgreifen kann für ein neues Album. Daher glaube ich, wenn alles normal läuft und man normal ins Studio gehen kann, wie man es vorher kennt, hatten wir eigentlich immer so einen Zwei-Jahres-Zyklus. Und den könnte man wahrscheinlich auch einfach weiterführen. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn es wieder 3 oder 4 Jahre dauert, wenn es der Platte gut tut. Wir müssen jetzt, glaube ich, niemandem mehr was beweisen nach 20 Jahren Sonderschule und haben genug Songs, auf die wir zurückgreifen können, um live zu spielen.
Ja.
Deswegen, wir würden uns die Freiheit schon nehmen, wenn wir sicher sind, dass es noch nicht gut ist.
Ich würde das Album so zusammenfassen, komm mit dem klar, was du hast und sei zufrieden damit. Kann man das so simpel auf den Punkt bringen?
Das ist meine Definition von Glück.
Ja, ich habe vor kurzem ein Interview von dir gesehen, da hat dich Ingo Schmoll zur Pandemie befragt. Und ich fand deine Antwort super, weil du hast im Prinzip gesagt, ich brauche gar nicht so viel. Was ich habe, habe ich. Natürlich machst du jetzt keine Jubelsprünge, aber so diesen Ansatz nicht immer umzudrehen, was brauche ich, sondern einfach auch zu schauen, was habe ich. Das ist so, sind so die Grundzüge eurer Band schon immer gewesen, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben immer eigentlich auf unser Fundament, was Freundschaft und Spaß ist, aufgebaut. Wenn ich was nicht habe, hat das jemand anders aus der Band und dann hilft man sich gegenseitig. So sind wir mit der Sache umgegangen. Wir hatten nie Angst davor, jetzt gibt's kein Geld oder das und das, das bekommen wir jetzt alles nicht. Irgendwie kommt man immer durch. Und wo ein Wille ist, ist ein Weg. Egal wie abgekupfert dieser Satz klingt, er stimmt einfach. Und das Leben gibt dir Dinge und nimmt dir Dinge weg. Das ist ein Kreislauf. Und solange man das weiß und trotzdem immer noch zufrieden ist mit dem, was man hat, kommt man, glaube ich, gut durch die Zeit und kann dabei noch lächeln und fröhlich durch den Tag pfeifen.
Das, wie du das jetzt ausdrückst, ist so auch diese, man sagt ja immer, die Ruhrpott-Punker, sagt man immer zu euch, ne? Und das, wie du das jetzt ausdrückst und so dein Blick auf das Leben, das hat schon ein bisschen was mit Ruhrpott zu tun, ne? Das kannst du im Leben nicht werden, was andere denken, was sie sind und so, ne?
Ja, das kommt schon gut hin. Ich glaube, wir machen uns wenig Gedanken darüber, aber ich merke oft, dass diese Ruhrpott-Attitüde da schon mitschwingt, auf jeden Fall. Und da früher die Leute hier unter Tage waren und nicht wussten, ob sie abends wieder rauskommen, gehen die auch extrem locker mit dieser Gefahr und diesen ganzen Schwierigkeiten im Leben um. Ich glaube, das wurde uns in die Wiege gelegt, dass man da nicht ganz so, das Leben nicht ganz so schwer nimmt.
Ja. Genau. Ich musste auch ein bisschen lachen bei dem Song Beverly Hills, weil ihr kommt ja aus der Stadt des Bosses, also aus Mülheim an der Ruhr kommen Teile von euch. Und Helge Schneider hat ja immer diese Weihnachtskonzerte veranstaltet, die dann in der Stadthalle in Mülheim waren. Und das wissen viele gar nicht. Mülheim ist ja wirklich sehr hügelig. Also so wie Beverly Hills, ne? Kam daher diese Assoziation?
Nee, daher kam sie nicht. Aber du hast vollkommen recht, dass Mülheim hügelig ist. Daher könnte das auch gut passen. Für uns ist es so ein bisschen nebenan, zum Beispiel Oberhausen-Altstaden. Wenn man einmal hier über die Autobahn geht. Ich komme selbst aus Mülheim-Stierum. Das ist so ein nicht der schönste Bereich in Mülheim, ist nicht der schönste Stadtteil, sondern hier wurde wenig Geld reingesteckt für den Neuaufbau oder sonst was. Hier sieht's aus wie vor 30, 40, 50 Jahren. Und wenn man einmal über die Autobahn geht, hat man da Einfamilienhäuser, man hat Pools im Garten und so weiter. Und das war für uns immer Beverly Altstaden. Und all solche Dinge haben wir uns dann immer vorgestellt, früher schon. Und deswegen Beverly Hills vergleichen wir mit Hollywood, mit ja Palmen, ewige Sonne, es sind Villen überall und so weiter. Also dieses prunkvolle Leben, von dem man träumt, da haben wir uns halt auch mit Hilfe von Alkohol und anderen Substanzen früher hingeträumt. Und das greift quasi dieser Song einfach auf, dieses Gefühl, dass man eigentlich im Dreck sitzt und im Müll. Aber für uns ist es halt das gelobte Land. Für uns ist es hier sehr schön und alles, was wir haben, was wir haben müssen zum Leben, finden wir hier.
Ja, sehr schön. Also du hast vollkommen recht. Man glaubt es gar nicht, wenn man nicht selbst schon mal da war. Es ist tatsächlich so, dass man die perfekte Zeitreise in Mülheim an der Ruhr machen kann. Was du jetzt eben gesagt hast, ist wirklich nicht übertrieben. Ne? Man hat echt das Gefühl, man ist, ich würde mal sagen, ja, so in den 80ern, Ende der 70er, Anfang der 80er ist bei euch irgendwie was hängen geblieben.
Absolut.
Ja.
Da wurde auch nicht mehr viel dran gemacht.
Ja.
So, das ist auch in den Köpfen der Leute.
Stimmt. Ich habe jetzt eben schon gesagt, der Auftakt ist wunderbar. Der Auftakt von dem Album ist wirklich, man möchte am liebsten sofort die Jacke schnappen, rausrennen und sofort auf ein Konzert von euch gehen. Und das auf so einer Platte, wo man ja immer sagt, je teurer, je besser der Produzent wird, umso glatter wird es gar nicht, überhaupt nicht glatt. Das ist wirklich ein richtig schöner Auftakt. Und dann kommt ein Song, merkst du nicht. Das ist wieder so ein Sonderschulsong. Ich glaube, den hättet ihr auch 1999 schreiben können, oder? So ein Song.
Definitiv, auf jeden Fall. Das ist so ein Klassiker, wie man ihn mit Sonderschule wahrscheinlich verbindet. Und auch mein guter Freund Hirsch von Montreal sagte, als er das Demo hörte, ja, Junge, da kannst du schon mal sicher sein, den wirst du bis zum Ende deines Lebens jede Show spielen müssen.
Ja.
So, da hat er, glaube ich, nicht falsch gelegen. Also ich ja im Nachhinein immer öfter gehört habe, ja, er wird wahrscheinlich recht behalten. Ist auch ein Song von mir, der mir am liebsten ist und den ich sehr gerne live spielen werde. Ja, ist, glaube ich, genau das, was Sonderschule schon immer war.
Also ich singe den auch immer, jetzt schon. So morgens fällt er mir auf einmal ein und auch zu Situationen, wo er passt. Und das ist ja quasi, also im Prinzip ist es ein Song an Ottos, irgendwelche seltsame Leute und quasi genau das Gegenteil von dem, was wir beide jetzt als positiv besprochen haben. Wir haben ja quasi gesagt, man kann sich das Leben ein bisschen schön machen, dann schaust du eben, ich schaue hier auch auf eine Fabrik und meine Tante, die wohnt hier in der Nähe und die sagt immer, im Dunkeln sieht's aus wie New York.
Aber so ist es. Ne? Unsere Autobahn, sage ich immer, das Meer, man hört das Meer und man hat hier diese großen Windräder, das sind unsere Palmen.
Richtig, genau. Und was
Das
die
ist
ja
halt
aber
so.
machen, also oder die, auf die ihr euch da bezieht, ist ja quasi, ihr habt da so eine schöne Pippi Langstrumpf-Referenz drin, ne? Mit dem Affen und dem Pferd, so nach dem Motto, die machen sich die Welt auf eine andere Art, wie sie ihnen gefällt, indem sie einfach Fakten umdrehen, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass ihr den Song geschrieben habt, natürlich inspiriert von der aktuellen Situation, was draußen los ist auf der Straße.
Absolut, absolut. Aber wie du sagst, das hätte auch vor 10, 20 Jahren geschrieben werden können. Es gibt immer diese Leute, aber im Moment fallen sie halt viel, viel mehr auf.
Ja, und in 20 Jahren gibt es die auch noch. Deswegen, da hat er ziemlich recht, der Hirsch. Dass du das wahrscheinlich,
Ja,
der passt immer, der Song.
wahrscheinlich passt der immer, ganz genau.
Hast du irgendeine Kindheitserinnerung an Pippi Langstrumpf, weil ihr die jetzt erwähnt habt? Fandst du die gut, als du klein warst selbst?
Ich habe Pippi Langstrumpf geliebt und auch jetzt vor, ich glaube, 3, 4 Jahren haben meine Nichten, als ich mit meiner Schwester und so weiter mal mit der Familie in Holland war, die Kids stehen halt früh auf und kommen dann so um 6, 7 Uhr rein zum Onkel. Schläfst du noch? Ja, ehrlich? Und dann setzen sie neben ein und fangen an, Karten zu spielen und so. Und da habe ich dann auch nochmal alle Staffeln oder alle Filme von Pippi Langstrumpf angemacht. Und wir haben uns die zusammen reingezogen und da habe ich gemerkt, wie schön das eigentlich alles ist und wie passend auch überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, sondern man guckt sich das an und findet es einfach großartig nach wie vor und bewundert Pippi Langstrumpfs Lebensstil. Und
Ja.
ja, so einiges davon haben wir ja wirklich auch bei uns immer noch zu finden. So bei, also wir sind da gar nicht so weit entfernt, außer dass wir keinen Piratenpapa haben. Aber so der Lebensstil und dieses Einfache vom Leben, da fühlen wir uns schon immer noch sehr hingezogen und probieren uns das auch anzueignen
Das passt
täglich.
perfekt zu dem nächsten Song, über den ich aufgeschrieben habe, nämlich Liebe für die Freaks. Das ist ein super Song auch. Der Block heißt, hat Liebe für die Freaks, ist so die Catchphrase. Wie definiert denn jemand, der wie du Künstler ist und Zugang hat zu Bereichen, in denen Leute sind, die teilweise ein bisschen seltsam und vielleicht auch kaputt sind? Wie definierst du denn einen Freak? Was ist denn für dich ein freakiger Mensch?
Ich erkenne Freaks erst sehr spät. Und zwar meistens, indem Leute sagen, das ist doch ein Freak. Und dann denke ich drüber nach und dann, ja, das könnte sein. Weil wir ja auch selber Freaks sind und uns fällt das gar nicht auf. Für uns ist das halt völlig normal. Für uns sind ja eher Freaks Leute, die halt komplett stringent leben und einfach jeden Morgen zur Arbeit gehen und glücklich damit sind und so. Das sind ja für uns die Freaks. Also Freaks, ich glaube, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise ein Freak. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Aber die liebenswerten Freaks sind, also mein kompletter Freundeskreis ist ein komplettes Kuriositätenkabinett, habe ich mal gehört, habe ich mir sagen lassen. Und ich gehöre ja auch dazu. Also deswegen, wir sind alle Freaks. Und ja, ich glaube, das ist das, was einen Menschen ausmacht. und einen Menschen vor allen Dingen sehr, sehr liebenswürdig macht, dass er halt nicht ist wie all die anderen und dass man so eine spezielle Kleinigkeit dann auch gerne hervorhebt, um zu definieren, dass jemand ein Freak ist. So, das erzählt man dann gerne rum und ist auch so ein bisschen stolz darauf, dass der so ist, dieser Mensch. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unterschiedlich ticken, obwohl wir doch so gleich sind im Endeffekt.
Stimmt, man sagt aber auch, nur ein Freak erkennt einen Freak, habe ich mal gehört.
Ja, das kann auch sein. Also mir fällt es immer erst im Nachhinein auf, aber so, weil da die Antennen einfach so, ja, wir sind selber so freaky, sage ich mal, oder solche Freaks, dass uns fällt das nicht so schnell auf. Wir halten das für völlig normal.
Ich habe mich jetzt ja anlässlich des Interviews ein bisschen nochmal durch die Diskografie angehört. Ihr habt es total clever gemacht. Man merkt, dass ihr euch so auf so eine angenehme Art und Weise habt ihr euch immer mehr freigespielt. Ihr habt euch immer mehr Möglichkeiten freigespielt. Und ich würde sagen, jetzt mit dem neuen Album seid ihr nochmal auf ein anderes Level gekommen. Da geht es ja nicht nur darum, mit größeren Hallen zu spielen oder sonst was. Habt ihr auch wirklich Interesse und Neugier daran, neue Stile auszuprobieren? Oder ist es auch einfach so mit der Zeit gekommen, weil Dinge einfach irgendwann mal angesagt waren und man die dann automatisch gemacht hat? Sprechgesang zum Beispiel.
Ja, also gerade das Thema Sprechgesang haben wir ja 2012 oder 2013 kam Lass es uns tun raus. Da war ja auch schon das Lied Schöne neue Welt drauf, wo die Strophen auch im Endeffekt Sprechgesang mit Doppelreimen waren. Und tja, ich habe auch eine große Affinität zu Texten. Dadurch höre ich auch Rap sehr viel. Zwar immer nur einmal jeden Song. Also ich höre mich da immer gerne durch. Aber so, ich lasse mich da gerne mitnehmen und von Geschichten überraschen. Ich höre mir da halt gerne Texte an. Und habe dadurch, glaube ich, keine Berührungsängste, auch mal sowas zu probieren und selber umzusetzen. Und das hatten wir generell nicht. Wir haben über die Zeit sehr viel experimentiert und vom Dub-Sound mit oder Elektro-Keyboards in Songs, was schon so ein bisschen Techno-Anleihen hatte, wir hatten da nie Angst vor. Wir wollten das einfach ausprobieren. Und mittlerweile haben wir überhaupt keine Angst mehr vor irgendwelchen Stilen und haben mit zum Beispiel Zwischen Ampel und Laterne, ich glaube, das ist eigentlich ein Walzer, den wir da aufgenommen haben, vom Beat her. Ich glaube, 6/7-Takt oder sowas. Aber einfach, weil es so rauskam und weil es so entstanden ist. Und wir haben mittlerweile aber schon sehr den Fokus wieder auf unsere Ursprung und auf unseren Kerngedanken von Sonderschule begrenzt, indem wir Rock, Punk, Ska und Reggae größtenteils kombinieren und gar nicht mehr so weit rausschwimmen, wie wir es früher schon getan haben. Aber über die Zeit haben wir uns halt sehr ausprobiert.
Und es war natürlich auch wichtig, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass das jetzt aus deiner Sicht der definierte Rahmen von Sonderschule ist, ne?
Absolut, voll. Ja. Voll. Also wir haben uns immer wieder rausgewagt und immer wieder Experimente gemacht. Gerade der Song Tanz, der sehr elektronisch angehaucht war, wo wir in einem Video auf Medizinbällen in weißen Anzügen rumhüpfen, wo ich mir heute auch nur denke, oh Gott, mir fehlt nur noch das Huhn in der Hand, dann bin ich Gottlieb Wendehals. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass wir gemerkt haben, du, das haben wir, bin sehr done it, das reicht aber dann auch. Wobei live dieser Song die komplette Halle 2 Jahre später auseinandergenommen wurde. Also das ist auch immer, anfangs war es eine große Empörung der Leute, was macht ihr da für eine Scheiße? Und 2 Jahre später ist genau der Song der, wo alle komplett durchdrehen, weil sie live merken, was das eigentlich für eine Energie hat, was wir da überlegt haben und nur überfordert waren von dem Stil, den wir benutzt haben. Aber auf dem Konzert hat dann auch wieder jeder begriffen, oh Mann, doch, das ist Sonderschule und das macht total viel Spaß, darauf zu tanzen und abzugehen. Aber wir für uns haben uns da weit genug rausgewagt und haben dann überlegt, nee, wir besinnen uns jetzt mal auf unsere Stärken und auf das, was wir wirklich wollen. Und da müssen wir gar nicht mehr viel experimentieren. Das haben wir über die Jahre gelernt.
Mir ist es vor kurzem aufgefallen, es ist schön, dass du jetzt gerade gesagt hast, Hip-Hop, die Antilopen-Gang hat gerade so einen Sampler rausgebracht und da haben die einen Song drauf, der soll so augenzwinkernd ein bisschen nach Ballermann klingen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, dem Song fehlt die Abgrenzung und dann ist mir euer Song eingefallen, Was kostet der Fisch? Und das, glaube ich, war so ein Experiment, ne? Wo ihr einfach gedacht habt, okay, das kann man mal bringen, aber auch jetzt nicht eine ganze Platte.
Das war genau so ein Ding, auf jeden Fall. Und Die damalige Plattenfirma, sehr lustig, dass du Ballermann ansprichst, haben auch gesagt, das wäre echt ein Song für die Skihütten und für den Ballermann. Mhm. Und da haben wir direkt gesagt, ey, nee, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, da wollen wir gar nicht stattfinden. Und da haben die gesagt, ja, aber da, ihr habt aber so einen Song gemacht und der kann da verdammt gut funktionieren. Das ist ja euer Problem, wenn die Leute entscheiden ja, was wo ein Hit wird und nicht ihr im Endeffekt. Und dann fanden wir das ganz lustig, die Idee, und haben auch wirklich keine Angst gehabt, den als Single rauszubringen. Aber im Endeffekt, klar, war es eine Ode an so eine Art von Musik, wo gleichzeitig der Text erklärt, was ist das für eine Scheiße.
Ja, genau.
So, aber den Leuten gefällt's ja so. Aber wir haben natürlich durchblicken lassen, dass es für uns eher Ironie war. Wir haben aber auch in den vielen Jahren gelernt, dass Ironie anscheinend gar nicht bei jedem funktioniert. Mhm. Und ganz viele Menschen das für bare Münze nehmen, was man da singt, und einem das abnehmen. Ja. So, das ist halt so. Ne? Ich war auch mal in Berlin in der Kneipe von Union Ultras. Aus Versehen, wir sind da reingegangen. Dann meinten eine Freundin von mir, die aus Berlin kommt, auch, hier, da sind zwei Wessis, die wollten euch mal zeigen, wie man richtig säuft. Und die Bar guckt uns an und ich so, hat sie nicht gesagt. Und dann meint der eine, ey, du bist doch der von Sonderschule. Geil, mach mal hier einen Song von denen an. Und dann hat er wirklich, was kostet der Fisch, angemacht. Und ich konnte, also was ist, es ist, wie es ist. Und ab da so, ja, ey, ich finde das voll geil. Ja, ist doch super. Und dann waren wir da auch herzlich willkommen. Aber es ist lustig, dass gerade so ein Song dann, der überhaupt nicht für uns steht.
Ja, genau.
Für eine Person, der einzige Song ist, den er aber von uns kennt.
Ja.
So,
ja.
Und den sogar gut findet und lustig findet, fand ich auch mal eine gute Erfahrung.
Du hast jetzt eben das Label angesprochen und jetzt habe ich mir, also ich würde sagen, ihr habt die optimale Situation erreicht, die Produktion professionell wie möglich, aber beim Label seid ihr ja so einen kleinen Schritt, man kann nicht sagen zurückgegangen, weil das würde das abwerten. Ihr seid bei Solitary Man Records, das ist das Label der Donut, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr da maximale Freiheit habt.
Absolut. Nicht nur maximale Freiheit, sondern auch maximale Rückendeckung und man kann mit jederlei oder jeder Art von Problem immer kommen oder Hilfe, wenn man Hilfe benötigt. Die Wege sind kurz, es ist sehr herzlich, familiär. Deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist ein Rückschritt, sondern es ist eher eine Besinnung auf nicht das 100. Rad am Wagen zu sein, sondern bei Menschen, die es wirklich kümmert und wirklich interessiert, dass das alles gut läuft und dass das bestmöglich umgesetzt wird, das ganze Projekt. Deswegen sind wir sehr froh und glücklich mit Solitary Man und den Donuts, die ja selbst wirklich Rockstars sind in Deutschland, gar nicht wegzudenken. Besser kann es für uns als Punkband überhaupt nicht kommen. Mhm. So, das sind wir sehr glücklich mit.
Definitiv. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, jeden Song, den du bis jetzt erwähnt hast, egal ob vom neuen oder vom alten Album, ich habe sofort den Song im Kopf, das ist immer ein gutes Zeichen. Morgens um 3:30 ist ein Song, da geht es darum, um Scheiße gebaut zu haben. Der Refrain ist, ich habe mal wieder Scheiße gebaut. Gibt es denn irgendeine Bandentscheidung, die du oder die ihr jetzt nicht bereut, aber wo du dir denkst, die hätten wir vielleicht besser anders getroffen? Das kann ja in beide Richtungen gehen. Also du hast jetzt gerade die Ballermann-Sache angesprochen. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, Mensch, das hätten wir damals machen müssen, dann wären wir jetzt mit Jürgen Drews so.
Ja, das hätte klappen können. Die Atzen haben es vorgemacht. Die kamen ja auch eher aus dem Rap-Bereich und haben dann mit die Atzen einfach den Ballermann komplett zerlegt. Hat den auch keiner böse genommen. Ich glaube, uns hätte das wahrscheinlich auch keiner böse genommen, wenn wir weiterhin nur Quatsch gemacht hätten. Aber wir haben eigentlich nichts bereut die ganze Zeit. Wir haben einfach immer gemacht, wo uns gerade in dem Moment der Sinn nachstand und was wir immer in dem Moment für die richtigste und beste Lösung gehalten haben. Im Nachhinein sich dann darüber Gedanken zu machen, hätten wir das mal anders gemacht, dann wären wir, glaube ich, in dem Moment nicht so sicher gewesen. Deswegen, wir waren uns immer sehr sicher und mussten uns das zum Glück nie fragen. Es gibt mit Sicherheit jetzt, wenn ich lange drüber nachdenke, den einen oder anderen Moment, wo ich sage, an der Stelle hätten wir vielleicht mal besser einen Vertrag lesen sollen. Aber zum Glück sind wir da auch mittlerweile aus allem wieder raus und Zeit vergeht, man bezahlt Lehrgeld in diesem Business, was für uns immer Party und Spaß war und nicht 20, 28 Seiten durchlesen und deswegen, wir sind glücklich, wo wir sind, wie alles ist und so weiter. Wir haben da, glaube ich, unseren Weg sehr gut gefunden und sind weiter auf dem Weg zum Ziel, wo auch immer das sein mag.
Vielleicht führt es euch ja bald doch noch zu Wetten, dass ich habe im Zuge der Recherche ein altes Interview von dir gefunden. Da ging es um Thema Fernsehgarten, ob ihr das machen würdet. Du sagst, ja klar, Wetten, das, ja klar. Und dann sagtest du, Mensch, wenn Thomas Gottschalk das noch machen würde, das wäre doch was. Und jetzt macht er das ja tatsächlich wieder, ne?
Ja, ich hatte früher immer die Hoffnung, dass die Saalwette, die gab es früher immer, da wurde jemand aus dem Saal, also man konnte vorher, bevor man dorthin gegangen ist, Ideen abgeben, mit welcher Wette man sich bewirbt. Und einer aus dem Saal ist dann wirklich auf diese Couch gekommen, live. Und damals war es live. Es gab nicht irgendwie 15 Minuten vorher gedreht, damit, falls was passiert, rausgeschnitten wird. Man hätte alle Möglichkeiten gehabt zu dieser Zeit. Und da habe ich dann wahrscheinlich auch dran gedacht, das wäre natürlich großartig, da einfach auf dieser Couch zu sitzen und Narrenfreiheit zu haben. Mhm. Weil ich glaube auch, der Wettkandidat aus dem Publikum wird nicht so schnell von dieser Couch entfernt, auch wenn er hin und wieder im falschen Moment seinen Mund aufmacht. Aber ich glaube, das wäre eine spannende Sache gewesen, die mir sehr viel Spaß gemacht hätte. Dort aufzutreten wäre natürlich auch großartig. Wir hatten vorhin Helge Schneider angesprochen. Das war seine Geburtsstunde, 30 Jahre nachdem er sich selbst erfunden hatte. Also auf einmal mochte ganz Deutschland Helge Schneider, obwohl er genau das schon die ganze Zeit gemacht hat. Aber es war so der Durchbruch für ihn.
Stimmt.
Wo jeder auf einmal verstanden hat, ja, der Mann macht echt Spaß. Das ist wirklich lustig und wirklich, wirklich gut.
Ja, wobei verstanden würde ich jetzt gar nicht immer so sagen. Ich habe
Da gibt es nichts zu verstehen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich ich bin ein riesen Helge Schneider-Fan. Ich hatte das hier vorhin auch schon rausgeholt. Hinter mir hast du eine riesen hast du eine riesige Collage von Helge und da gibt es einen Zusammenschnitt, wo man unter anderem auch seinen Auftritt bei Wetten, dass sieht und da bin ich mir nicht so sicher, ob Thomas Gottschalk wirklich verstanden hat, was Helge da
macht. Der überhaupt nicht. Ich glaube nicht. Der hat sich ja auch noch lustig drüber gemacht.
Genau, genau.
So, ne? Also, aber Helge, da gibt es nichts zu verstehen. Das ist einfach, ich glaube, jeder hat verstanden, dass das ein Hit ist, erstmal, Katzenklo. Also jeder hat es mitgesungen danach, jeder hatte diesen Ohrwurm. Und dass man nicht immer hinterfragen muss und so weiter. Ich glaube, er hat da eine Nische aufgemacht, die halt nur er bedienen kann. Er hat ja sich selbst erfunden und seinen Beruf erfunden, sagt er ja auch immer. Und ich glaube gar nicht, dass es da was zu verstehen gab, aber am nächsten Tag hatten alle dieses Katzenklo-Lied im Kopf und die Kinder haben das rauf und runter gesungen. Und selbst wenn auf Kindergeburtstagen meiner Nichten spielen die Deutschland sucht den Superstar und dann singt die eine irgendwie Rihanna und die andere irgendwie eine andere Popstar und dann singen sie Fitze, Fitze, Fatze von Helge Schneider. Mhm. Also der spielt bei all den Leuten mit. Das ist verrückt. So, er ist ein Superstar geworden und völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Sowas macht Wetten, das halt möglich.
Sitzt er wirklich im Eiscafé oder war das nur so eine...
Früher. Er saß früher immer im Eiscafé. Der war immer auf der Schlossstraße früher. Mittlerweile sieht man ihn ab und zu. Wir haben eine Mittwochsreihe an der Freilichtbühne, wo immer Bands und Künstler auftreten und nachher der Hut rumgeht und so. Auf solchen Veranstaltungen sieht man ihn immer noch mal mit einem seiner Kids oder so, rennt er da rum und wird auch in Mülheim komplett in Ruhe gelassen, kann halt da ganz normal spazieren gehen. Aber man sieht ihn selten noch im Eiscafé. Ich glaube, auch seine Kumpels, mit denen er da gesessen hat, sind teilweise schon tot und all sowas. Ich glaube, das Eiscafé gibt es auch in der Form gar nicht mehr und so weiter. In seinen alten Filmen sieht man das immer noch. Mhm. Und da war auch auf der Schlossstraße in Mülheim noch ein bisschen mehr los. Mhm. Aber generell wusste man früher immer, der sitzt bei Agnoli im Eiscafé auf der Schlossstraße. Das war gang und gäbe.
Und ist nicht aus den disseligen Pappbechern und nur mit richtigen Löffeln, die vorne abgeschnitten sind. Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt, ne?
Ja, so ist es. Wahrscheinlich, weil es das da gab.
Ja, genau. Die Überleitung fällt jetzt ein bisschen schwer, aber man kann natürlich nicht über euer Album Unbesiegbar sprechen, ohne zu erwähnen, dass ihr euren Gitarristen im Zuge der Produktion dieses Albums leider verloren habt. Daniel Juncker war der Gitarrist von euch. Er war aber am Album noch komplett beteiligt, oder?
Genau. Er hat glücklicherweise, wie ich im Nachhinein gerne sage, hat er alle Songs noch eingespielt. Und die Aufnahmen waren komplett abgeschlossen und es sollte ja quasi 2 Wochen nach seinem Tod schon die erste Single rauskommen, die wir dann nochmal verschoben haben. Also er ist wirklich komplett an dem gesamten Projekt noch beteiligt und auf jedem Song zu hören, glücklicherweise. Was sehr schade wäre, wenn das nur die Hälfte wäre und mittendrin alles, ein Umbruch hätte stattfinden können oder müssen, dann das wäre, glaube ich, auch im Nachhinein für uns vom Gefühl her nicht so schön, wie es jetzt. Also schön ist da eh nichts, aber nicht so schön wie jetzt, das ganze Projekt noch mit ihm abgeschlossen zu haben und dass das quasi das letzte Ding ist, was er in Gänze hinterlässt. Das macht uns sehr glücklich auf jeden Fall.
Und das Krasse daran ist ja, wenn man sich das Album jetzt zum ersten Mal anhört und hat es im Hinterkopf, dann erscheinen natürlich total viele Zeilen ganz anders, als sie wahrscheinlich von euch beabsichtigt waren. Aber auf eine andere gute Art und Weise habt ihr euch quasi damit die eigenen Motivationshymnen irgendwie auch so schon für die Zukunft geschrieben.
Unbewusst ist das genau so passiert, auf jeden Fall. Im Nachhinein halt die Songs jetzt zu hören mit dem Wissen, gibt jedem Song auf jeden Fall nochmal einen doppelten Boden oder nochmal eine andere Ansichtsweise mit auf den Weg und eine ganz andere Emotionalität für mich auch. Obwohl ich ja immer noch genau weiß, aus welchem Grund der Song entstanden ist, ist das für viele Hörer, glaube ich, die das halt nicht wissen, auch schon immer dann ein sehr emotionales Brett, was da auf einen zukommt und hat eine ganz andere Bedeutung mittlerweile. Aber auch für mich, also selbst ich empfinde die Songs mittlerweile anders beim Hören als bei meiner Intention, als ich sie geschrieben habe.
Was noch besser ist, er ist nicht nur auf dem Album komplett vertreten, sondern er ist auch in dem Film komplett mit dabei. In dem Film, der da, es ist wahrscheinlich die Sonderedition, ne? Der die DVD beiliegt. Das liegt nicht standardmäßig bei, oder?
Ja, aber wir haben uns das so überlegt, seit Bluebi nicht mehr da ist, ist dieser Film in jeder Ausgabe des Albums dabei. Also selbst wenn man die Standard-CD nur kauft, ist dieser Film auch dabei, damit jeder die Möglichkeit hat, sich das Teil anzuschauen.
Und man muss ja jetzt mal sagen, wenn Bands sowas machen, machen sie es manchmal halbherzig oder es ist ein Marketing-Tool. Du hast jetzt allein eben schon mit deiner Aussage total klar gemacht, dass es das nicht ist. Es ist ein richtig guter Film. Es macht richtig Bock, den anzugucken. Ja, total. Ralf Richter kackt bei offener Tür. Es gibt so tolle Ruhrpott-Jokes wie, der hat eine Allergie, sagt der Vater von der Braut. Also es ist eine tolle kleine Geschichte, die, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast die Story komplett entwickelt und hast quasi den Film größtenteils konzipiert.
Genau. Also ich habe auch da natürlich wie immer Hilfe gekriegt. Man sagt immer, ich habe mir die Story ausgedacht, ich habe die Drehorte hergerichtet und so weiter alles. Aber um das umzusetzen, braucht man natürlich eine Menge Hilfe. Wir wurden unterstützt durch Freunde mit Fahrzeugen, sag ich mal. Jan Meininghaus hat uns einen Mustang einfach dahingestellt, ist vorbeigekommen, dann nachher ein bisschen Spritgeld bekommen und das war's. Und solche Dinge, uns wurde dieser Mercedes zur Verfügung gestellt. Wir hatten Hilfe von Ingo Schmoll und Florian Ehlich bei der Regie. Da habe ich Hilfe dann bekommen und so weiter. Also man hat mit vielen Leuten quasi dann so ein Projekt umgesetzt. Aber generell ist es halt komplett DIY, ist alles selbst gemacht. Ja, wir sind beim Kumpel in der Wohnung, die dann auf einmal Ralf Richters Wohnung wurde und so weiter. Es ist halt wirklich alles so wie früher aus Spaß, wenn man sowas gespielt hat. Wir nehmen jetzt eine Kamera und machen mal irgendeinen Quatsch. Genau so ist dieser Film entstanden und mich freut wirklich sehr, dass du sagst, dass er dir gefällt und dass es insgesamt eine schöne Nummer geworden ist. Weil man selber denkt ja immer, man könnte es noch besser machen. Ne? Aber wenn man es dann im Final nachher sieht, war ich auch sehr, sehr glücklich damit und war halt, würde mich freuen, wenn das den anderen auch so geht. Und wenn du das jetzt so sagst, freut mich das natürlich sehr.
Ja, ich finde das, also ich erkenne euch darin. Ich habe euch ein paar Mal schon live gesehen. Wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber ich erkenne euch darin. Es wirkt, wie du eben sagst, sehr ungestellt, sehr authentisch. Und es hat echt Bock gemacht, diese Geschichte so anzuhören. Es war auch nicht zu lang. Die Songs haben nicht so aufgesetzt gewirkt, sondern es war wirklich alles sehr stimmig, also hat mir sehr gut gefallen. Du hattest gar keine Erfahrung da drin oder ist es so, Videoproduktion, Videoideen sind sowieso so in deinem Bereich oder hast du jetzt wirklich zum ersten Mal gemacht?
Selbst umgesetzt zum ersten Mal, aber in der letzten Zeit davor auch zum Beispiel Schere, Stein, Papier, Waffenschein bei Aldi und so weiter, das waren alles schon Sachen, die wir uns selbst ausgedacht haben. Und selbst die Drehbücher überlegt haben und haben dann jeweils nur ein Kamerateam besorgt, was dann halt uns unterstützt und mithilft. Ja, halt auch Regie teilweise übernimmt. Wenn man selber vor der Kamera steht, ist natürlich immer sehr schwer darauf Eingriff zu haben. Deswegen auch ein Grund, warum ich nicht so oft als Schauspieler vor der Kamera stand, sondern eher Schauspieler geholt habe, die das vernünftig spielen können, um hinter der Kamera zu stehen. Mhm. Aber in der vergangenen Zeit, wir haben damals schon 2005 eine DVD rausgebracht, wo ich einfach nur eine Kamera von Bluebis Papa damals ausgeliehen habe. Mhm. Und da sind dann nachher 12 Videos draus entstanden, die wir alle selbst gedreht haben. Der Hang dazu, kreativ irgendwas mit einer Kamera zu machen, den gab es schon immer. Mhm. Aber wir hatten das nie professionell umgesetzt, sondern immer einfach so aus dem Stegreif. Und genau so sind wir an diesen Film rangegangen. Und ich glaube, durch die durch die ganze Geschichte, dass wir gelernt haben, wie man sowas organisiert und dass man dann vielleicht auch mal ein paar Utensilien sich besorgt. Wir hatten ja am Anfang so einen Pokertisch, den haben wir uns beim WDR ausgeliehen und die Lampe und so weiter. Also wir haben wirklich schon mal geschaut, wo
was
kriegt man denn so ein
WDR?
Zeug?
Was heißt beim WDR ausgeliehen? Haben die da so heimlich so Poker-Hinterzimmer?
Nee, die haben einen Fundus von Filmen, was ich auch nicht wusste. FTA heißt das. Das ist auf dem WDR-Gelände in Köln. Und da kann man dann hinfahren und sich das anschauen. Und die hatten dann wirklich da einen Pokertisch stehen. Die hatten die alten Industriehängelampen. Die hatten komplette Polizeiuniformen, die wir uns ja auch ausgeliehen haben. Und SEK-Einsatzuniformen und so weiter. Das haben wir dann alles da abgeholt, haben im Internet noch den Rest zusammengesucht. Diese Helme, die Taschenlampen und all so ein wir haben uns da selber was zusammengebaut, wirklich. Wie früher, wenn man sich eine Bude gebaut hat, nur halt diesmal mit einem Film. Man hat sich so Kostüme gebastelt und so weiter. Und das dann mit Freunden umgesetzt. Ne? Das war wirklich eine sehr schöne Zeit und sehr amüsant, das zu machen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und selbst das Sonderschule Product Placement habt ihr wieder so ein bisschen übertrieben, dass man schon gemerkt hat, ja, so ganz ernst ist nicht gemeint. Ne? Also ihr habt ja sehr plakativ. Die Welt war voll mit Sonderschule-Fans, sagen wir es mal so.
Na klar, das muss doch sein. Also wir haben natürlich so dargestellt, wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das Pärchen sollte angeblich, der reiche Vater hat uns quasi als Hochzeitsband gebucht und wir haben das gemacht, um Spielschulden bezahlen zu können. Das kommt natürlich alles nicht genau so raus, da hätten wir 1,5 Stunden für drehen müssen. Aber das war so der Kerngedanke. Deswegen wollten wir natürlich, dass das Pärchen Sonderschulsachen trägt und auch das Poster da hängt, damit man weiß, warum die unbedingt uns als Hochzeitsband buchen wollten. Und wir haben es halt auch nur gemacht, weil wir am Anfang, wie aufgefallen ist, dass wir eigentlich Spielschulden hatten und dass ich das Geld erstmal wieder zurückgebracht habe, damit wir weiterspielen können und so. Das ist natürlich alles im Detail nicht ganz gut zu erkennen im Film, aber das war so die Grundidee. Und deswegen taucht halt Sonderschule-Merch relativ oft auf, weil die beiden natürlich totale Fans von Sonderschule sind.
Kann man denn oder ist es nicht ausgeschlossen, Sonderschule irgendwann mal als Hochzeitsband buchen zu können?
Das Gute dabei war ja, dass wir immer solche Anfragen kriegen, sehr oft sogar. Und dass wir aber nie angefangen haben, Musik zu machen, um dann auf Hochzeiten zu spielen. Und genau das hat Mirko ja auch so schön in dem Dialog gesagt. Hochzeiten, das ist doch unterste Schublade. da sage ich ja, du kannst ja auch richtig arbeiten gehen. Und dann sagt er, ja, immer noch besser, als auf einer Scheiß-Hochzeit vor Scheiß-Leuten aufzutreten, die man überhaupt nicht kennt. Mhm. Weil es ja eine Hochzeit was sehr Persönliches ist. Wir haben das schon mal gemacht, 2-3 Mal, aber es waren wirklich sehr, sehr enge Freunde. Oder auch unser Lichtmann Tommy, der unser Licht macht, hat geheiratet. Dann haben wir natürlich dort gespielt, aber auch, weil wir eh alle da sind. Und dann nimmt man mal eine Gitarre und spielt. Wir haben eigentlich gehofft, dieser Film macht deutlich, dass es nicht funktioniert. Es sei denn, wir hätten Spielschulden. Mhm. Dann müssen wir es machen. Mhm. Aber das ist halt nicht so deutlich rausgekommen. Da wurde auch direkt gefragt, ist das der Beweis, dass man euch für Hochzeiten buchen kann? Mhm. Nein, ist es nicht. So, aber wer weiß das schon?
Genau, wer weiß das schon. Und auch das war wieder eine Szene, wo ich an Helge Schneider denken musste. Wenn du Jazz Club kennst, da gibt's nämlich die Szene, da steht er mit Woody auf dem Klo, mit dem Bassisten, der damals mit ihm gespielt hat. Und dann sagt der Woody zu Helge, eines Tages, da werden wir berühmt. Und dann sagt Helge zu ihm, das glaubst du doch wohl selbst nicht, so wie du hier so stammelst. Da stehen die nämlich auch auf der Toilette und ich dachte, ihr hättet euch vielleicht sogar daran ein bisschen orientiert.
Nee, aber wo du es sagst, also Jazz Club ist auf jeden Fall ist mein Lieblingsfilm von Helge, weil er so viel Ruhe hat und so viel schön viel Musik und so weiter. Mhm. Da habe ich aber wirklich gar nicht dran gedacht, sondern meine Intention war, wir sind keine guten Schauspieler. Lass uns einfach aufs Klo gehen, die Tür zumachen und wir müssen nur noch reden. Keiner sieht unsere Mimik. Und das war eigentlich der Grundgedanke, warum diese Szene auf einer Toilette stattfindet, damit man uns die Hälfte der Szene einfach nicht sieht.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Das war für uns einfacher. Wir stehen nachher vor dem Spiegel.
Ja, genau, stimmt. Ne?
Man sieht uns von hinten und wie wir so durch den Park laufen. Genau, das haben wir noch Freestyle. Also wir hatten schon einen Dialog geschrieben, aber sind dann einfach da langgelaufen und haben uns die Möglichkeit genommen, uns eher seitlich und von hinten zu filmen und danach auf der Toilette einfach die Tür zumachen zu können, damit wir keine schauspielerischen Höchstleistungen bringen müssen. Sonst wären wir auch komplett abgestunken gegen die kompletten Profis, die sonst im Film zu sehen sind. Das wollten wir ja auch nicht.
Stimmt, wie gesagt, ihr hattet ja sonst wirklich gute professionelle SchauspielerInnen. Wenn jetzt mal angenommen, morgen würdest aufwachen, Sonderschule gäbe es nicht mehr, du würdest vergessen, dass du in der Band gespielt hast und müsstest dir überlegen, wie kriege ich jetzt mein Geld, was mache ich jetzt? Was denkst du, was würdest du machen?
Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich hoffe, die würde greifen.
Sehr gut.
Nein, Quatsch. Gute Frage. Ich habe ja Mediengestalter gelernt, Digital- und Printmedien und eine weitere Ausbildung noch zum Online-Designer gemacht damals. Also ich habe 2 Ausbildungen, um damals quasi nicht wirklich arbeiten zu müssen. Habe mich da eher in der Ausbildungsphase immer weiter vergnügt und die Berufsschultage für Konzertgänge unserer Band genutzt. Aber ich glaube, dann würde ich probieren, mich darin wieder ein bisschen auszutoben oder einfach Musik mit anderen Menschen zu machen und vielleicht denen die Möglichkeit geben, mit mir ein Album zu produzieren, wenn sie das denn wollen würden. Da hätte ich, glaube ich, auch sehr viel Lust zu. Ich mache gern kreative Sachen mit Menschen zusammen und nicht unbedingt alleine. Deswegen wäre ich da gern für alles offen. Und würde mich zur Verfügung stellen.
Ich würde mir trotzdem wünschen, dass jetzt die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist und ihr die Möglichkeit habt, in diesem Sommer oder überhaupt ab jetzt bald wieder mit dem Album zu touren. Ich denke, dir geht's ähnlich. Du hast wahrscheinlich auch richtig Bock auf Live-Spielen, ne?
Ja, ich kann es nicht mehr abwarten. Die kleinen Häppchen, die wir die Möglichkeit hatten, wir konnten ja im August mal 6 Festivals spielen, die aber nach Blubis Tod nicht, sag ich mal, das erfreulichste Ereignis der letzten 2 Jahre war. Deswegen, eigentlich haben wir uns so darauf gefreut und das hatte natürlich dann einen sehr bitteren Beigeschmack noch. Trotzdem sehr viel Positives hinterlassen im Nachhinein, muss ich sagen. Aber es war jetzt noch nicht so, dass wir gefühlt die Pandemie überwunden hatten und dass man einfach völlig frei wieder auf eine Bühne geht mit total viel Bock da drauf und super, schon ein Grinsen eine Woche vorher und so. Das vermisse ich wirklich sehr. Und deswegen drücken wir die Daumen, dass es möglichst schnell, wie du sagst, sich alles in Luft auflöst sozusagen und dass man wieder normale, in Anführungszeichen, Konzert und Touren planen kann. Das wäre wirklich sehr schön.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und danke, dass du mit mir das Gespräch geführt hast. Hat voll Bock gemacht.
Ja, vielen Dank dir. Ich danke auch, auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir konnten alles besprechen und ist alles deiner Zufriedenheit nach beantwortet worden.
Wunderbar.